willkommen zu einer neuen Folge von Leicht gesagt, der Podcast rund um das Thema Kommunikation mit zwei immer sehr offen und ehrlichen Damen, Angie und Nicole. Ich hoffe, dass überhaupt noch einer zugeschaltet hat, mal wieder nach letzter
Ach,
Folge.
Ach, bestimmt. Damen. Damen ist so die Dame vom Grill. Drei Damen vom
drei
Grill.
Damen vom, die kennt
wir sind ja auch die drei Damen vom Grill.
Mit die Martin kennt zusammen. Niemand mehr, die drei Damen vom Grill.
Meinst du? Ach nee. Doch. Doch.
Aber die hören keine Podcasts mehr.
Das war... War eine Fernsehserie.
Ja, es war eine Serie, ja, erinnere ich mich auch noch. Aber nur aus der Wiederholung erinnere ich mich.
Ich erinnere mich nur aus dem Titel heraus.
Dafür wir sind schon wieder im alte weiße Frau-Modus.
Dafür sind wir auch einfach zu...
Zu jung.
Zu jung.
Zu knackig.
Hallo zusammen, wir starten hier direkt rein. Das Housekeeping-Thema mache ich gleich so zwischendurch. Wir haben eine Mail bekommen von der Valeria mit dem Namen Frauenquote. Oder dem Betreff Frauenquote. Hallo ihr beiden. Euren Podcast finde ich super und freue mich jedes Mal auf die nächste Folge. Heute möchte ich mich mit einem eigenen Anliegen an euch wenden. Seit vielen Jahren arbeite ich in einem männerdominierten Umfeld. Ich habe einen sehr großen Verantwortungsbereich und steuere die Arbeit von mehreren virtuellen Teams, ohne deren hierarchische Vorgesetzte zu sein. Bisher hatte ich in meinem Arbeitsbereich nie das Gefühl, dass dort ein Unterschied zwischen Frauen und Männern gemacht wird. Diese Woche saßen wir mit vielen Kollegen zusammen und einer erzählte von einer aktuellen Teamleitersuche für ein Team aus einem anderen Bereich. Er sagte, wenn sich 5 Männer und eine Frau bewerben, wird in jedem Fall die Frau genommen. Ich war sprachlos, weil ich so etwas nicht erwartet hatte. Möglicherweise gibt es eine Frauenquote, doch diese greift nach meiner Überzeugung nur bei gleicher Qualifikation. Welche schlagfertigen Antworten fallen euch zu dieser Situation ein? Es gibt noch einen anderen Hintergrund, weswegen mich diese Situation so beschäftigt. Ich möchte mich selbst zur Teamleiterin weiterentwickeln. Nun bin ich bereits über 50 und daher nicht die klassische Kandidatin. Wenn es klappt, wie gehe ich dann mit solchen Sprüchen um, beziehungsweise bezüglich der Frauenquote oder mit Sprüchen bezüglich meines Alters? Ich freue mich auf eure Tipps, schreibt die Valeria.
Der Angriff war, wenn sich 4 Männer bewerben und eine Frau wird auf jeden Fall eine
5
Frau.
5 Männer, eine Frau. Das war einfach nur so ein, das war gar kein Angriff, ja. Der hat das einfach so erzählt.
Einfach so gesagt, ne? Mhm. Okay.
Dahingesagt.
Ja. Liebe Valeria, ich glaube, das steht und fällt mit deinem Selbstbild. Du stellst ja diese Frage explizit, weil du dich selber zur Teamleiterin...
Richtig. Und sie schrieb uns auch nochmal, als ich ihr dann geschrieben habe, dass wir sie besprechen, schrieb sie nochmal einen ganz kleinen Nachklapp. Falls ihr euch fragt, warum ich mich erst mit über 50 noch zur Teamleiterin entwickeln möchte, ich hatte mehrere Jahre zu pflegende Familienangehörige und mein Kind ist nun erwachsen. Jetzt habe ich den Kopf dafür frei.
Ja, das ist doch wunderbar. Vielen Dank für die Info. Vielleicht mal ganz kurz zum Thema Frauenquote. Die war ja, nee, anders gesagt, die Frauenquote ist ja nicht dafür da, dass wir Frauen uns jetzt nochmal mehr rechtfertigen. Mhm. Die Frauenquote ist dafür da, weil es ganz klare Studien gibt, das ist kein subjektives Empfinden, das ist Studienbasis, dass der Thomas den Thomas einstellt. Und der Stefan den Stefan.
Und der Christian den Christian.
So, haben wir gerade wieder aktuell gehört.
Und der Andreas
ne?
den Andreas.
Genau, von der Albright-Studie haben wir gerade wieder aktuell gehört. Und wenn wir keine Frauenquote haben, brauchen wir, glaube ich, noch 150 Jahre, bis die Frauen so viele sind im Vorstand wie Männer. Nochmal, mir ist das ganz wichtig, es ist kein subjektives Empfinden, das sind Studien, die gemacht werden. Und die Quote ist ja jetzt schon seit Jahren in aller Munde und wie die rauskam, war meine erste Haltung dazu, die brauchen wir nicht, ey, die Frauen sollen doch alleine ohne. Genau das, was man da so hinter vermutet. Ich habe den Job nicht wegen der Quote, sondern wegen der Qualifikation. Dafür ist die Quote nicht da. Sie soll Frauen mit gleicher Qualifikation nur ermöglichen, durch diese gläserne Decke des Christians und der Stefans durchzudrücken. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Liebe Valeria, das ist wichtig, dass du das verstehst. Alleine an deinem Nachklapp, die Sache, dass wenn ihr euch fragt, warum es jetzt, Valeria, soll ich dir was sagen? Haben wir uns gar nicht gefragt, warum es jetzt.
Das habe ich noch mal vorgelesen.
Ja, das haben wir uns gar nicht gefragt.
Nee, weil es auch schon die Rechtfertigung ist.
Punkt.
Wenn du Teamleiterin werden möchtest, wirst du Teamleiter.
So, und sie glaubt, dass sie sich vor uns schon rechtfertigen muss. Und das ist wahrscheinlich der zweite Schritt. Wahrscheinlich hat sie das Gefühl, sie muss sich erstmal selber rechtfertigen. Wenn du jetzt zulässt, dass die einfache Äußerung, wenn 4 Männer sich bewerben und eine Frau, und es wird die Frau genommen, wenn du zulässt, dass dieser Funken des Zweifels sich bei dir einnistet, wirst du es schwer haben. Und das gehört leider auch zu Führungsqualitäten dazu. Der erste Schritt ist, du musst das selber wissen, dass du das kannst und auch selber wollen. Deswegen darf man solche Äußerungen, die dürfen erstmal so stehen bleiben. Erstmal musst du gar nicht.
Die erfordern gar keine Schlagfertigkeit.
Nein, null. Die erfordern, wenn überhaupt, nur Humor, dass man dann im Zweifel sagt, schlimm genug, dass sich nur eine Frau bewirbt. Wahrscheinlich habt ihr die Stellenanzeige auch mal kacke doof geschrieben. Ja, also das darf, das ist, kommt gar nicht in deinen Tanzbereich.
Nur weil man Frau ist.
Nur weil man Frau ist. Und da sehen wir wieder, Schlagfertigkeit hängt am eigenen Selbstbild. Überleg mal, da hört sie...
Sie fühlt sich selber angesprochen dadurch.
Komplett. Und da kommen die Selbstzweifel hoch. Oh Gott, was unterstellt man mir denn da? Valeria, Schutzschild hoch. Komm, also ich empfehle selten mein eigenes Buch, aber ich möchte dir, falls du es noch nicht gelesen hast, an dieser Stelle wirklich die Schlagfertigkeitsqueen empfehlen. Diese Äußerung, diese Unbedachte von dem Herrn, die mitunter noch nicht mal böse gemeint war, die hat mit dir gar nichts zu tun. Da musst du nicht drauf reagieren. Wenn, haben wir über die Schlagfertigkeit 4000 Möglichkeiten, wie wir darauf reagieren könnten. Eine davon ist eben zu sagen, ja, ich will es hoffen, dass sie dann den Job bekommt. Oder aber, dass du sagst, na, 5 Männer gegen eine Frau, ist ja klar, dass die Frau das bekommt, weil sie garantiert die bessere Qualifizierte ist. Wie auch immer, also da kannst du, da kannst du auch sagen, ach was, da kannst du auch sagen, du Fuchs, Potz, Blitz, husch, husch, total egal. Es hat aber mit dir als Führungskraft nichts zu tun. Und liebe Frauen, versteht diese Quote nicht falsch. Das ist nur, damit wir eine Chance haben, weil die Entscheidungsprozesse nur unter den Stephans geführt werden. Du reproduzierst dich selbst.
Ja, bekomme ich übrigens auch umgekehrt oft nochmal subtil gesagt, dass bei uns ja nur Frauen arbeiten. Warum denn nicht keine Männer? Ich sollte mal Männer einstellen.
So subtil ist das gar nicht.
Genau.
Und ich deine Antwort?
Ja, meine Antwort ist, wenn gute qualifizierte Bewerbungen von Männern reinkämen, würde ich mich auch gerne mit diesen unterhalten.
Ja.
Ist aber einfach auch jobbedingt manchmal einfach.
Ja.
Ne, dann bekommst du schon wirklich vielleicht 5% männliche Bewerbungen.
Ja.
Und dann muss man ja nicht jemanden einstellen, weil der ein Mann ist. Also umgekehrt finde ich es genauso schwierig. Ne? So dieses,
auf jeden Fall.
Immer dieses, ne, dieses Thema oder auch wenn du Fluktuation hast durch Schwangerschaften und so. Ne? So ein gut gemeinter Tipp mit, ja, musst du mal mehr Männer einstellen. Als würde das irgendein Thema. Also.
Ja.
Na, auch da so diese, immer dieses genderspezifische Ableiten von was auch immer besser oder schlechter dadurch ist.
Ja, es geht ja auch bei der Frauenquote nicht darum, dass wir dann nur noch Frauen haben. Wir reden hier über den großen Begriff der Diversität. Auch das ist kein subjektives Empfinden, dass es sinnvoll ist, wenn Männer und Frauen im Team sind. Auch da gibt es eindeutige Studien, die belegen, diverse Teams sind erfolgreicher. Punkt.
Jeglicher Hinsicht. Ja. Nicht nur genderspezifisch, auch generell Diversität, ne?
Ja.
In Richtung auch Kulturen und Co. Ne? Weiß man ja.
Ja.
Ja, haben wir der Valeria damit alles gesagt, was wir sagen wollen, oder?
Ich glaube, ja.
Ja, bevor ich zu meinem nächsten Fall komme, der dir sehr gefallen wird, glaube ich.
Der Blick, den könnt ihr ja nicht sehen von der Angie.
Das wird dir die Röte ins Gesicht bringen.
Oh
Gott. Möchte ich noch mal ganz kurz darauf hinweisen, falls ihr uns schreiben möchtet, was euch beschäftigt, was euch Probleme bereitet, wo ihr nicht weiterkommt in Beziehungen, arbeitsbezogenen Umfeldern etc., schreibt uns sehr gerne, kurz und knapp, am liebsten so unter einer DIN A4-Seite, an hallo@nicolestaudinger.de. Heute haben wir wieder einen Fall dabei übrigens, der sehr lang ist, aber den ich trotzdem vorlesen werde, weil er sehr intensiv ist. Aber es ist immer besser, wenn ihr ein bisschen kürzer, euch ein bisschen kürzer fasst. Der Stefan hat uns geschrieben.
Ein Mann. Mega.
Also auch unter verändertem Namen. Hallo ihr beiden. Und zunächst ein dickes Dankeschön für euren Podcast. Auch wenn ich ihn erst vor 2 Tagen entdeckt habe, habt ihr definitiv schon einen männlichen Fan mehr. Das freut uns sehr, Stefan. Folgende Situation, Problematik würde mich persönlich mal interessieren. Ich bin seit bald 2 Jahren in einer Fernbeziehung. Das ist auch alles okay soweit. Längerfristig denken wir auch beide darüber nach, mal in einem Ort zusammen zu wohnen. Aktuell ist es leider halt durch Jobs und Kids noch nicht möglich. Was kein Problem ist, wir sehen uns so oft es nur geht, meist mindestens jedes 2. Wochenende. Meine Freundin hat auch einen sehr engen Freundeskreis. Genauer gesagt, es ist eine 4er-Konstellation. 2 schwule Männer, die auch zusammen sind, plus eine weitere Freundin, die auf beide Geschlechter steht. Diese verbringen schon seit sehr vielen Jahren sehr viel Zeit miteinander, was für mich auch völlig okay war. Ich wurde als der Neue auch tatsächlich sehr herzlich aufgenommen. Man muss aber auch sagen, dass die anderen drei immer mit dabei sind. Selbst wenn meine Freundin und ich mal alleine was unternehmen, sind sie trotzdem alle ständig per WhatsApp verbunden, schicken sich gegenseitig Fotos und Updates, sogar als wir über Weihnachten einen Pärchenurlaub gemacht haben und ans andere Ende der Welt geflogen sind. Wir waren zwar nur zu zweit vor Ort, aber die anderen waren virtuell immer mit dabei. Von den ersten Griff morgens ans Handy, guten Morgen in die Runde, bis hin abends ins Bett, gute Nacht, ihr Lieben. Nun kam aber raus, dass die es völlig normal finden, auch einmal so, zum Spaß, wie sie sagen, untereinander rumrutschen, schreibt der Stefan.
Ich habe Angst.
Meistens natürlich, wenn sie feiern waren und dementsprechend den ein oder anderen Drink zu viel hatten. Was leider fast immer so ist. Für mich ist das leider ein absolutes No-Go. Meiner Meinung nach ist es wie eine Art von Fremdgehen, wenn man in einer Beziehung mit anderen Menschen, egal welchen Geschlechts, rumknutscht. Wir rumrutschen, untereinander rumrutschen und rumknutschen. Vielleicht ist beide Male das Gleiche gemeint. Man könnte es auch anders deuten. Ich glaube, es ist auch anders gedeutet. Das habe ich vor gut einem Jahr auch sehr deutlich mit allen kommuniziert. Damals hieß es, würde nie wieder vorkommen und man würde auf ihn Rücksicht nehmen. Nun kam leider raus, dass sie es eben doch wieder weitergemacht haben. Es ist wohl angeblich weniger geworden, aber sie finden es doch immer normal und machen es auch weiterhin. Natürlich immer nur dann, wenn ich nicht in der Stadt bin. Seitdem ich das weiß, habe ich natürlich sehr wenig bis gar keine Lust, mich mit denen zu treffen. Ich fühle mich von denen einfach nicht ernst genommen und es fällt mir auch sehr schwer, Vertrauen zu fassen. Wenn ich versuche, mit meiner Freundin darüber zu sprechen, ist es meist, endet es im Streit, da sie zwar sagt, dass sie mich verstehen könnte, aber auch zugibt, dass es von ihr scheiße war. Sie es aber eigentlich nicht lassen möchte, weil sie es schon immer so gemacht haben. Denke ich falsch? Was denkt ihr? Ich liebe diesen Fall. Einfach nur wegen deines Gesichts, welches leider niemand sehen kann. Schade, dass wir noch nicht einen Videopodcast machen, Martin. Nicole liebt alles, was mit sowas zu tun hat. Na, Frau Staudinger?
Sag du doch mal was.
Also, im 21. Jahrhundert, naja, ist indiskutabel. Ich finde es interessant, dass der Stefan schon so sehr in dieser Viererkonstellation denkt, dass er in der Argumentation schon mit den Freunden beschäftigt ist, was die sagen, anstatt einfach zu sagen. Nicole fotografiert sich gerade. Anstatt das mit der Freundin ganz klar zu klären. Magst du dazu was sagen oder wollen wir?
Ich möchte dazu eigentlich nur eins sagen. Ich bin Team Prüde.
Gehen wir davon aus, dass sie nur rumknutschen. Entschärfen wir das Ganze.
Ja, ich kann bin da leider auch schon raus.
Auch schon beim Knutschen?
Du kannst. Angie, nein.
Ich meine drüber reden. Wir müssen ja jetzt nicht knutschen,
reden,
sondern
okay. Ja, nee, das ich Angie. Finde das. Ah, guck mal, krieg ich einen Ausschlag. Ich war schon raus, Stefan, bei dieser ewigen digitalen Kommunikation. Das ging mir schon schwer auf den Sack, muss ich leider wirklich sagen. Guten Morgen, wie alt sei? Also haben wir ein Alter? Sind die 12? 14?
Nee, nein.
16?
Nein.
Ja, also dieses ewige Guten, das ging mir schon wirklich auf den Keks. Dieses ständig am Handy mit den anderen, wenn ich noch zu zweit unterwegs bin. Da sind ja auch Kinder irgendwie im Spiel, hat er gesagt. Ne, das sind wahrscheinlich eine Patchwork-Konstellation in irgendeiner Art und Weise. Das ist ein Swinger-Club.
Ja.
Martin lacht. Nee, das ist halt was mit Werten zu tun. Ich finde das toll. Ist doch schön, dass sie sich gefunden haben. Guck mal, mega. Rumrutschen.
Ja, ich hoffe, dass er sich verschrieben hat, aber ich glaube nicht. Weil einmal steht rumknutschen, einmal rum. Also, ja, das hat was mit Werten zu tun und es hat was damit zu tun, dass du da, Stefan, in einer Konstellation offensichtlich gelandet bist, die andere Werte haben als du, aber die scheinen sich seit Jahren darin sehr wohl zu fühlen.
So. Das ist dein,
und dann
das
kann
ich,
man entscheiden, genau. Du entscheidest für dich, das hast du ja explizit geschrieben, dass es ein absolutes No-Go ist und als solches würde ich es auch als Prinzip kommunizieren und das Einzige, was ich als Konsequenz daraus habe, ist, wenn man das nicht sein lässt, ist man nicht mehr Teil dieser Konstellation.
Ja, also für mich wäre das, ich wäre dann aber auch, nee.
Ja.
Das ist, nochmal, ich will das überhaupt nicht, ich finde das ganz, ganz toll, wenn Menschen auch diese Werte haben. Jeder Jack ist anders.
Ja, aber nicht geändert bekommen. Es geht ja explizit um seine Freundin.
Genau, selbst wenn die aus der Stadt raus sind, das ist ja ihr Wesen. Das ist ja, ja, das ist ihr was willig.
Also ihr erstes Wesen ist, dass sie gerne Teil dieser Community ist.
Ja.
Das ist ja eine soziale Community. Das muss ja, ja jetzt nicht direkt immer die sexuelle Prägung haben, aber sie ist ja Teil dieser Lebenskonstellation. Die Sexualität scheint eine große Rolle zu spielen, weil sonst müsste man ja auch nicht beschreiben, wer mit wem zusammen ist und warum und wer auf beide steht und so. Das hat ja schon so diese, ne? Es geht ja auch schon so ein bisschen in diese Richtung der polyamorösen Beziehungen, die ja auch jetzt heutzutage, wenn man TikTok sich anschaut, sowas ist wie, wenn du das nicht normal findest, dann bist du auch irgendwie nicht tolerant, ne? Mhm. Also ich finde polyamoröse Beziehungen aus meiner Wertevorstellung schwierig.
Was ist das denn? Alle mit jedem, immer, überall.
Also polyamorös bedeutet, dass du mit jemandem zusammen bist, aber ja, auch jemand anderen heiraten kannst, lieben kannst.
Ah, das war zu also, unserer Zeit noch sogar.
Ja, nee, also zum Beispiel, es gibt so berühmte TikToker, ich glaube, die sind jetzt aber auch nicht mehr zusammen, ein weibliches Paar und die sind verheiratet, haben aber beide noch, die eine männliche Beziehung, die sie kennen sich aber auch untereinander und die andere hat woanders noch eine weibliche Beziehung.
Okay.
So, und das ist polyamorös oder wie auch immer man das nennen möchte. Mhm. Ich kann dazu inhaltlich nicht, ne, also da bin ich bitte nicht, wer auch immer das jetzt hört und sich angegriffen fühlt. Es geht nicht um einen Angriff. Ich muss mich dann nur richtig reinarbeiten, um auch zu verstehen, was das bedeutet. Und für die ist es halt deren Werte-Community. Okay. Und so hört sich das für mich. Jetzt nicht, dass es eine polyamoröse Beziehung ist, aber sonst hätte man ja auch nicht das Bedürfnis, ständig irgendwie, wie du sagst, der eine sagt Swingerclub, der andere polyamorös, immer dieses woanders irgendwie noch irgendwie oder innerhalb dieser Community sich nahe zu kommen. So. Das ist halt eine Lebensform, der Stefan nicht angehört.
So,
also
Stefan,
wo er sich nicht wohlfühlt. Punkt.
Ja.
Und das musst du auch oder solltest du so kommunizieren und alles andere ist leider nur eine Konsequenz, dass das ist dann vielleicht. Entweder du akzeptierst es oder du lässt es sein.
Yep.
Die Beziehung. So.
Ich habe wieder eine normale Gesichtsfarbe.
Das ist so schön. Schreibt uns gerne mehr solche Fälle. Ich finde das gut.
Mir hat die E-Mail aber wirklich mega gut gefallen, weil das auch so selten ist, dass Männer schreiben, wirklich. Und
ja,
er hat ja auch so total nett
total
geschrieben. Und dieses befremdliche Gefühl, ich kann das schon nachvollziehen, dass du denkst, bin ich jetzt hier irgendwie verkehrt im Film oder wer ist jetzt hier verkehrt im Film? Ich glaube, das sind einfach unterschiedliche Filme, die laufen.
Ja, total. Und Stefan, du musst es nicht gut finden.
Nein, ich finde, also mein was will ich wäre das auch nicht.
Also weil die Argumentation der Freundin war, es war ja schon immer so. Was ist das denn für eine, also fände ich in einer Beziehung wirklich, bin ich völlig bei dir, absolutes No-Go. Wir kommen zu unserem etwas längeren Fall. Mhm. Also seht es mir nach, dass ich dann doch ein bisschen mehr vorlese als sonst. Uns hat die Irina geschrieben. Liebe Nicole, liebe Angie, ich höre eure Podcast-Folgen mit großem Interesse und habe schon so oft daran gedacht, dass ich mich an euch wenden möchte. Hier zu meinem Hintergrund. Also sie gibt uns sehr viel Hintergrundinformationen, die aber, wie ich finde, relevant sind. Unsere Mutter ist vor gut 2 Jahren ganz plötzlich an einem Schlaganfall gestorben. Ich selbst lebe in den USA, meine 3 Geschwister in Deutschland, zwischen 30 Minuten und 1,5 Stunden von unserem Vater entfernt. Wir alle haben Familie, meine Kinder sind bereits erwachsen, plus 3 Enkelkinder, die Kinder meiner Geschwister noch im schulpflichtigen Alter. Also die Irina wohnt in den USA, der Rest der Familie in Deutschland, inklusive ihre Enkelkinder übrigens. Nach dem Anruf meiner Schwester über den Tod meiner Mutter saß ich einen Tag später im Flieger nach Deutschland. Unser inzwischen 85-jähriger Vater ist vor einigen Jahren vollkommen erblindet und bis dahin hatte sich unsere Mutter komplett um ihn gekümmert. Vor der Pandemie habe ich meine Eltern meist im Sommer für mehrere Wochen besucht und hatte daher auch immer ein bisschen mehr Einblick in ihren Alltag, während meine Geschwister höchstens mal am Wochenende zu Besuch kamen. Unser Vater bestand nach dem Tod unserer Mutter darauf, in seiner Wohnung zu bleiben. Da kennt er sich einigermaßen aus, hat eine Eisdiele und weitere Restaurants nebenan. Ein Pflegedienst lehnt er ab, sodass er wechselnde Haushaltshilfen hat, die er nach circa 6 Monaten leid ist oder aber auch nicht zuverlässig genug sind. Mein erster Besuch nach dem Tod unserer Mutter dauerte 5 Monate an. Dann bin ich zum 1. Geburtstag meines Enkels nach Hause geflogen, um dann wieder im Sommer nach Deutschland zurückzufliegen. Die letzten 3 Weihnachten habe ich bei unserem Vater verbracht. Ich versuche allen alles recht zu machen, was natürlich nicht möglich ist. Fühle mich auch zunehmend ausgenutzt und sei in meinem letzten Besuch mehr und mehr wie eine ausländische Pflegerin, die im Keller schläft. Denn sobald ich da bin, ziehen sich meine Geschwister, die sonst meist im Wechsel am Wochenende nach meinem Vater schauen, in der Regel samstags, komplett zurück. Ich bin dann 7 Tage die Woche für unseren Vater zuständig. Das enge Zusammenleben auf gewisse Zeit mit unserem Vater bringt natürlich auch einige Probleme mit sich. Die ersten 4 Wochen laufen gut, dann gibt es die ersten Reibereien und Kritiken seinerseits und mit aus der Luft gegriffenen Vorwürfen oder Unterstellungen. Was dazu führt, dass ich mich zunehmend in meine Teenagerjahre zurückversetzt fühle und mit dem Gefühl, meinen persönlichen Freiraum verteidigen oder rechtfertigen zu müssen. Dazu habe ich auch oft meine Mutter vor Augen, als ob ich in ihre Rolle geschlüpft bin. Nun zum eigentlichen Problem. Meine 11 Jahre jüngere Schwester und ich hatten nie ein besonders engeres Verhältnis zueinander. Ich habe mit 23 geheiratet und bin ein knappes Jahr später in die USA gezogen. In den Jahren vor dem Tod meiner Mutter hat sich unsere Beziehung jedoch gebessert und wir sind uns sehr viel näher gekommen. Bei Besuchen in Deutschland haben wir gemeinsame Städtetrips mit den Kindern unternommen, regelmäßig telefoniert und uns ausgetauscht. Leider nimmt die Kommunikation bezüglich unseres Vaters deutlich ab, sobald ich nicht mehr in Deutschland bin. Meine Schwester möchte alles im Voraus planen und organisieren. Das heißt, es gibt einen Google-Familienkalender, einen Familienchat etc. Letzterer wird aber nicht gut genutzt, da sie und meine Brüder oft telefonieren. Ich bin da eben raus aus der Kommunikation. Vor meinem letzten Besuch wurde ich dann per SMS von ihr gefragt, wann ich denn mal wieder nach Deutschland kommen würde. Darauf habe ich geantwortet, dass es davon abhängig ist, wann unser Papa einen Termin für seine Karpaltunnel-OP hat. Nun gibt es ruckzuck ohne weitere Rücksprache mit mir einen OP-Termin. Ich bin dann einen Tag früher als angekündigt nach Deutschland geflogen, um unseren Papa zu überraschen. Meine Schwester hat mir den Vorwurf gemacht, sie hätte schließlich ihre Termine umgelegt und hat mir prompt Papas Arztbesuch am nächsten Tag übergeben und alle Infos zu dieser Prä-OP per SMS geschickt. Ich habe sie nach meinem 3-monatigen Aufenthalt kaum gesehen oder gesprochen. Wenn, dann tauchte sie unangekündigt an einem Tag oder einem Wochenende auf. Eine weitere Situation, die mich sehr verletzt und sehr perplex gemacht hat, war ein Cousin- und Cousinentreffen, das meine Schwester organisiert hat. Ich hatte kurz vorher einen kleinen Nebenjob in einer Cocktailbar freitags und samstags angefangen, um mir etwas nebenbei zu verdienen, da ich meinen Teilzeitjob in den USA auf Eis gelegt hatte und nur an Wochenendabenden bei meinem Papa die Decke auf den Kopf gefallen ist. Also sie hat dann in Deutschland gearbeitet. Da ich mir aber nicht sicher war, ob der Job überhaupt mein Ding ist, habe ich diese Neuigkeiten erstmal nicht mit meinen Geschwistern geteilt. An dem Abend des Treffens musste ich arbeiten. Meine Schwester und einer meiner Brüder wollten mich unbedingt abholen, damit ich nicht alleine fahren muss. Und ich habe ihnen dann mitgeteilt, dass ich arbeiten muss. Somit konnte ich nur für eine Stunde dabei sein, habe ich mich dann entschuldigt und bin nach einer Stunde gegangen. Einige Tage später hat mir meine Schwester Vorwürfe gemacht, warum ich ihr denn nicht gesagt hätte, was und wo ich arbeite. Sie wäre gefragt worden und konnte keine Auskunft geben. Ich war total perplex und habe mich gefühlt, als müsste ich mit ihr Rede und Antwort stehen, obwohl wir inzwischen uns nur so selten sehen. Ich weiß von ihrem Leben fast nichts, während sie jedoch regelmäßig mit ihren Brüdern, also mit den anderen Brüdern, telefoniert. So, jetzt überspringe ich ein paar Sachen. Weil es geht jetzt noch darum, um das Dasein mit dem Vater und die eigentliche Frage, dass die liebe Irina keinen Familienstreit herbeiführen möchte, aber sie fühlt sich als diejenige, die des lieben Friedens willen immer ruhig ist und alles für alle tut und zwischen den Stühlen sitzt. Ob wir eine Taktik für sie haben, mit der Familie ins Gespräch zu kommen.
Puh, was für ein krasser Fall, der ja auf ganz, ganz viele Familien mit Sicherheit zu übertragen ist und wir ja hier eine besondere Konstellation haben, weil die Irina ja auch noch diesen, ich sag jetzt mal, langen Fahrtweg hat, ne? USA und sie ist ja auch noch Oma und so weiter. Ich habe die ganze Zeit, habe ich so gedacht, ja, sie hat ja geschrieben, ich fühle mich dann wieder als Teenager zurückversetzt. Wenn Kinder sich um Eltern kümmern müssen, da kommst du einfach an deine Grenzen. Ne? Eine Mutter bekommt 5 Kinder groß erzogen, aber 5 Kinder eben keine Mutter gepflegt und in diesem Fall keinen Vater. Wir hatten das Thema ja schon ein paar Mal, Pflege von Angehörigen. Ne? Das ist echt ein, genau. Ein Ding.
Noch ein Satz, den sie geschrieben hat. Sie schreibt, für mich fühlt es sich an wie ein Schlag ins Gesicht, weil sie versucht alles zu regeln und man wirft ihr vor, also die Geschwister werfen ihr vor, dass sie zu wenig Struktur, wenn sie da ist, in das Leben des Vaters bringt. Und sie schreibt, 3 Geschwister müssen sich monatelang nicht kümmern, keine Gedanken machen. Und dann wird mir mangelnde Struktur vorgeworfen. Und das wiederum nicht in einem offenen Gespräch, sondern hinter meinem Rücken, das ich dann nur durch Zufall mitbekomme.
Ja, Das ist alles sehr, sehr, sehr verzwickt. Da können wir auch nur bedingt eingreifen. Ja. Ne? Das muss man so ganz klar sagen. Also ich glaube nämlich, dass wir hier mehrere belastende Situationen haben. Erstmal haben wir natürlich, dass die Mama gestorben ist vor 2 Jahren. Das ist mal das Erste. Von Trauerphase habe ich ja noch gar nichts gelesen. Die sind ja alle sofort ins Organisieren reingegangen. Dann haben wir es hier mit einem 85-jährigen Blinden Mann zu tun, der offensichtlich sich auch schwer tut, was Hilfe annehmen angeht. Ne? Haushaltshilfe und so, er trägt dann nach 6 Monaten. Mir ist der Mann irgendwie direkt sympathisch, aber natürlich auch so leicht raus. So, ein bisschen herrschsüchtig. Und jetzt versuchen da 3 Kinder, ist jemandem zurecht.
4 sogar.
4, ist einem alten Herrn recht zu machen. Und wir wissen jetzt nur von der Irina, die Frau ist ja sogar schon Oma. Also die hat ja viele, viele Rollen, die sie erfüllen möchte, / will, glaubt zu müssen. Irina, die Rolle, die wir jetzt hier erfüllen können, ist, dass ich dich diese eine Frage stellen möchte, was willst du? Sie sagt, sie möchte keinen Familienstreit provozieren, aber der ist ja schon da. Und da ist ja ganz viel Unterschwelliges und ganz viel Ungesagtes schwebt da ja in der Luft.
Ja, und ganz viel schlechtes Gewissen irgendwie auch, ne?
Von allen. Und das habe ich schon ein paar Mal erlebt, das ist ja auch eine Art von Gruppe. Also auch wenn es eine Familie ist, ist es eine Art von Gruppe. Und Gruppen suchen sich ja immer gerne einen, der schuld ist. Ne? Der, jetzt ist die Irina schuld, dass da nicht genügend Struktur mit drin ist. Und so klingt mir das raus. Die Irina ist dann, auch wenn sie in Deutschland ist, offensichtlich sehr einsam.
Total. Ich glaube, das ist auch der Kern der Sache, dass durch diese räumliche Distanz, und sie möchte ja eigentlich dann ein Familiendasein und nicht als Pflegerin einspringen, wenn sie aus den USA kommt.
Ja.
Und dieses Gefühl bekommt sie nicht oder erlebt sie nicht. Diese Umstände erlebt sie nicht, weil sie sagt, in der Zeit sind alle anderen raus.
Ja. Genau, weil alle anderen, die sich kennen wir jetzt nicht, die haben ja auch ein eigenes Leben. Die haben ja auch junge Kinder.
Dreimal eigene Leben.
Richtig, genau. 3-mal eigene Leben.
Und man kennt natürlich auch nicht die Geschwisterbeziehung.
Sie hat ja nur gesagt, zu der einen hatte sie erst gar keinen, die 11 Jahre jüngere, dann wurde es ein bisschen besser. Und die haben ja auch noch alle schulpflichtige Kinder. Ich stelle mir das vor, jeder rödelt und tut und macht und es wird nicht besser. Und das ist ja genau der Punkt bei Pflege von Angehörigen. Das ist nicht die Steuererklärung, die du machst und hast danach Ruhe. Das ist eine Dauerbelastung, ein Dauerpiepsen. Ja. Und die brauchen Hilfe.
Und die brauchen Hilfe. Und aber auch dieses ewige, nichts Ausgesprochene. So dieses, du schreibst ja auch, Irina, dass man von den jeweiligen Leben nichts weiß. Ne? Also ich weiß von ihrem Leben fast nichts, während sie doch regelmäßig mit meinen Brüdern telefoniert.
Ja,
also,
ist alleine.
Ne, das ist natürlich auch dieses sich ausgeschlossen fühlen. Ja. Also da siehst du auch wieder die räumliche Distanz, auch gerade in Amerika zu leben, sein Leben zu verbringen und nur teilweise hier zu sein.
Ja.
Auch noch ja nicht aus einer, wie soll ich sagen, komplett Familienmotivation heraus, sondern das hängt ja ganz klar an dem Vater. Es ist ja was anderes zu sagen, ich komme meine Familie 2-mal im Jahr besuchen und dann machen wir große Familiensause alle zusammen, sondern sie ist ja dann quasi beim Vater.
Ja.
Ne? Und vielleicht kann man das auch ändern, indem man vorher kommuniziert und sagt, pass auf, ich möchte gerne mehr von euch erleben, wie sieht das aus? Aber sie möchte ja auch, sie geht ja in diese Schutzhaltung, indem sie einen Job annimmt im Ort.
Flucht. Ja.
Keinem was davon erzählt.
Ja. Damit sie nicht im Keller leben muss. Also das ist schon total verzwickt und deswegen bleibe ich dabei. Wenn es euch gelingt, das ist ja eine äußerst komplizierte Situation. Wenn es euch gelingt, an einen Tisch zu setzen und jeder darf mal auspacken, was er will, dann entdeckt ihr wahrscheinlich auch da dennoch ganz viel Liebe. Denn ich vermute mal, neben deinem Was will ich, Irina, dass der Papa einfach die paar Jahre, die er hat, noch eigenbestimmt zu Hause leben kann, ist vermutlich auch ein, ich würde gerne mal meine Neffen und Nichten sehen. Ich würde mich freuen, wenn dann abends mal einer vorbeikäme und mit mir ein Glas Wein trinkt. Für mich ist das ein großer Schrei nach Liebe, der da, und ihr könntet euch ja gemeinsam diese schwere Situation auch so angenehm wie möglich machen und es als große Chance sehen, diese Geschwisterbande wieder aufleben zu lassen. Das ist die große Chance. Und wenn du das so kommunizierst, kontrollieren kannst und sagen kannst, ich krieg das hier alles hin, aber bitte lasst uns doch dabei eine Familie sein und dann Regeln aufstellen. Es geht nicht darum, hier, wer macht das meiste für den Papa, wer opfert sich am meisten auf. Es geht darum, dass wir uns jetzt diese Restzeit, die wir alle zusammen haben, denn wenn der Papa ja nicht mehr ist, dann geht die Irina wieder zurück in die USA und dann wird wieder keine Kommunikation sein. Ja, und
das hätte mich mal interessiert, wie die Besuche waren, als die Mutter noch lebte.
Ja.
Ob sich das nur darin unterschieden hat, dass die Mutter in dem Moment die Hauptansprechpartnerin für Struktur und Pflege war und deshalb der Rest so dann freudig war? Oder war da auch schon dieses kein Kontakt haben? Weil das erschließt sich mir noch nicht, warum die Geschwister untereinander da so in dieser Bande leben, aber sie da außen vor ist.
Ja, und der nächste Schritt, also das ist mal das eine, ich würde das aber gucken, ob ihr das wirklich nur unter Geschwistern macht, auch etwaige andere Partner da außen vor lasst, dass ihr nur unter Geschwistern mal eure Was will ich's, und zwar offen und ehrlich, ihr seid Geschwister. Und dann auch mal gucken, wollt ihr denn die Pflege vom Papa überhaupt übernehmen? Oder darf man auch einem 85-jährigen Mann, wir sprachen in der letzten Folge darüber, wie man Kunden etwas schmackhaft macht, ne? Oder kann man auch einem 85-jährigen blinden Mann sagen, Papa, pass mal auf, wir haben drei Möglichkeiten für dich. A, B und C. Sag uns, was dir gefällt. Denn das kann ja nicht sein, dass da, weil wenn das nicht kommuniziert ist, wenn das so einer großen Belastung ist, dann wird es ein Warten auf einen Tod. Und das finde ich ganz dramatisch. Ich halte das für maßgeblich wichtig, sich für die Pflege von Angehörigen Unterstützung zu suchen, auch gegen den Willen des Angehörigen. Ich unterstelle deinem Papa, der will nicht, dass ihr alle am Zahnfleisch geht. Und ein blinder Mann kann sich ja nicht alleine um sich kümmern. Da brauchen wir ja gar nicht drüber reden, ne?
Also so schon schwierig im Alltag und im Alter, glaube ich, noch mal schwieriger, ne?
Ja, also sei dir darüber im Klaren, nur im Moment, Irina, klingt das so, egal wo du bist, du hast das Gefühl, da nicht genug zu sein. Du würdest ja auch wahrscheinlich gerne nach Hause, wieder in die USA, da bist du ja auch Oma. Wenn du da bist, hast du ein schlechtes Gewissen nach Deutschland. Wenn du in Deutschland bist, hast du das Gefühl, du bist da eine Pflegekraft, die im Keller lebt, die sich sogar noch einen Job da sucht, um da rauszukommen. Das ist für dich, so wie es für mich klingt, eine unzumutbare Situation. Und das ist ja auch dein Leben. Also ist vielleicht der allererste Schritt, was willst du? Und keinen Krach, naja, der ist ja mit Verlaub, der ist ja schon da.
Ja, irgendwie scheint er da zu sein.
Wenn auch unausgesprochen, den macht der Krach aber nicht kleiner, nur weil der unausgesprochen ist.
Es hängt ja wahrscheinlich auch davon ab, alterstechnisch, ob sie die jüngste, mittlere, das ist ja schon bei Geschwistern.
Naja, sie hat auf jeden Fall eine 11 Jahre jüngere Schwester. Ne?
Also ist sie nicht die jüngste.
Das auf keinen Fall. Nee. Und sie hat gesagt, sie ist die Einzige, die schon alles große Kinder hat. Alle anderen, also sie wird irgendwie unter den Älteren unterwegs sein, ne?
Ja. Wenn dein Was will ich ist, auch vielleicht alle mal zusammenzutrommeln, alle Geschwister.
Und auch mal raus aus diesem Pflegekontext, ja? Dass man sagt, wir machen jetzt mal zusammen was Schönes. Also da, auch
und das meinte ich eben, ob es das vorher gab, das fände ich halt spannend.
Ja, ob es da vorher, oder ob die Mama ob das alles zusammengehalten hat. Das ist ja auch, oft so.
Ne? Ja.
Und jetzt ist die Mama nicht mehr und die, ne, also.
Ja.
Ganz, ganz schwierig, ganz eine belastende Situation. Wie oft hatten wir das schon, das Pflege von Angehörigen, ne? Da hast du ja nicht nur das Körperliche, diese körperliche Präsenz auch. Du hast es, und das ist ja der Papa. Und dieses andere Gefühle hochkommen, dass du denkst, boah, jetzt bin ich ja wieder jugendlich, jetzt muss ich mich wieder rechtfertigen. Das sind so verkehrte Rollen. Viel schöner ist es wirklich, sich einen Profi da zu organisieren. Und der Papa wird sich daran gewöhnen, davon kannst du mal ausgehen.
Ja. Ja. Und auch das Selbstbild aber auch, ne? Das gehört ja auch dazu. Ja,
natürlich.
Ich bin die ausländische Pflegerin, die im Keller schläft.
Das
sagst du dir ja nur selber. Das ist,
ja, aber das fühlt sich so an, wenn da noch nicht mal eine Schwester vorbeikommt und sagt, guck mal, wir kochen heute was Schönes mit dem Papa zusammen. Es könnte ja, wie gesagt, es könnte auf die andere Seite der Medaille ist, es könnte eine mega Chance für die ganzen Geschwister sein da. Aber im Moment klingt es so, ich sag mal überspitzt, die anderen sagen, ja, die Irina ist ja in den USA, die hat sich ja fein rausgezogen. Jetzt soll die mal
gucken,
mit
dem Papa zurechtkommt.
Wir haben ja sonst die ganze Belastung. So empfinden die das. Und wenn das alles mal auf den Tisch darf, ohne Wertung, jeder darf mal richtig auskotzen, was er an der Situation richtig scheiße findet, dann findet man auch da Zugänge.
Ja, das wünschen wir dir, liebe Irina.
Vielen Dank für dein Vertrauen.
Familie.
Und lass noch mal was von dir hören.
Ja, sehr gerne. Das war's für heute.
Wir danken euch.
Tschüss.
Tschüss.